Radio Salü, die Martina Straten Show.
Und zack war Herbst. Nee, Tatsache, oder? Diese Woche ist es mir wirklich so gegangen, ich habe mich dreimal umgeguckt und gedacht, kann da jetzt nicht wahr sein, ist jetzt schon Herbst. Das ging so schnell von diesem Wahnsinn Spätsommer mit dieser Wärme und einmal noch Freibad und einmal noch Sonne genießen und dann quasi über Nacht Temperaturstürze, dass du wirklich frierst. Bei uns im Hochwald waren es teilweise 5 Grad nachts. Ich hatte schon Angst um meine Blumen. Ja, es ist so, dass der Herbst jetzt Einzug hält. Und wisst ihr was? Ich find's nicht schade, obwohl wir so einen mauen Sommer hatten, nur so jetzt zum Schluss, die letzten paar Wochen waren ja echt schön, der ganze Ferien über war es ja nur geht so, aber trotzdem freue ich mich, weil der Herbst ist meine Lieblingsjahreszeit. Jeder hat ja so seine Lieblingsjahreszeiten. Meine Mutter fand zum Beispiel immer den Frühling mega toll, weil eben alles blüht und treibt. Und meine Tochter liebt den Sommer, weil der eben voll mit Grillwürstchen, Freibad, Pommes und überhaupt Freibad ist und schwimmen und draußen sein. Und ich finde den Herbst toll. Dann, wenn die Tage länger werden, wenn die Nächte länger werden, wenn du mehr kuschelst, Kerzen anzündest, dir ich in dickere Sachen packe, und es dir einfach gemütlich machst. Ich finde das toll. Ich habe gern gemütlich. Vielleicht bin ich auch schon zu alt, als dass ich jetzt sage, boah, ich muss jetzt jeden Tag raus. Aber Fakt ist, ich finde es schön und ich freue mich, wenn die Jahreszeiten wechseln, wenn diese Veränderung stattfindet und wenn man jetzt an den kalten Morgen dann schon den Herbst wirklich riechen und schmecken kann. Herbst ist natürlich Lesezeit und Lesezeit bedeutet, ich habe euch ein wundervolles Buch rausgesucht, was schwer ist einzukategorisieren, aber ich habe es mal versucht. Das Buch der Woche kommt von Peter Huth und heißt Der Honigmann und darin geht es um Fine und Tim. Für die beiden ist das malerische Fischbach vor den Toren der Großstadt ein Familienparadies, von dem sie geträumt haben. Unter den anderen Eigenheimbesitzern finden sie schnell Freunde für sich und ihre Tochter. Als ein älterer Herr einen kleinen Laden für Honig, Tee und Deko eröffnet, scheint der letzte Mosaikstein im Idyll gekommen zu sein. Er hat immer ein offenes Ohr für die Mütter und einen Kakao für die Kinder. Jeder in Fischbach liebt den Honigmann. Bis ein schockierendes Gerücht über seine Vergangenheit die Runde macht und plötzlich steht alles, das so sicher schien, zur Disposition. Freundschaften, Beziehungen, Wohlstand. Wie weit wird Fine gehen, um ihre Vorstadtidylle zu beschützen? Die ersten Sätze habe ich natürlich auch für euch. Der Ort, an dem der Honigmann seiner Tätigkeit nachgehen wollte, war klein, nahezu winzig. Nur ein Raum, vielleicht 15 Quadratmeter für den Verkauf, aber angenehm hell durch die bodentiefen Schaufenster. Dahinter noch ein kleineres Zimmer und ein Bad, jedoch ohne Dusche. Aber die Lage war einfach zu ideal, um sich groß Gedanken darüber zu machen. Eine Bushaltestelle direkt vor der Tür, wo die Kinder nach dem Unterricht auf die Busse warten würden. Der Schulparkplatz, auf dem die Mütter ihre SUV abstellten, nur ein paar Schritte entfernt. Es fängt so harmlos an, dieses Buch, und so subtil. Man möchte eintauchen in diese Vorstadtidylle und ertappt sich bei dem Gedanken, dass man gerne dort wohnen würde und in diesem kleinen Laden einen ganz besonderen Honig kaufen möchte. Und dann beginnt diese Hexenjagd, die Peter Huth so herrlich unaufgeregt beschreibt. Man trudelt durch die Seiten und ist fast atemlos, weil es so spannend ist. Was ist das? Es ist schwer zu sagen. Ein Krimi? Eine Gesellschaftsstudie, ein Familienroman, ein leiser Thriller. Fakt ist aber, dass es unglaublich gut ist und dass es einem schwerfällt, die Figuren zurückzulassen, wenn man ausgelesen hat. Peter Huth, der Honigmann, gibt es als gebundenes Buch, als E-Book und als Hörbuch und ist bei Drömer erschienen. Es gibt eine Geschichte um Post von Martina. Post von Martina geht an ein Wort, an das Wort genug. Und ich habe dieser Tage eine wundervolle Geschichte gelesen, die ich euch nicht vorhalten möchte. Ich habe nicht gefunden, von wem sie ist. Ich würde es dazu sagen, weil sie ist auf keinen Fall von mir. Sie ist ganz, ganz fantastisch. Aber ich möchte sie euch jetzt mal vorlesen, bevor es Post von Martina gibt. Neulich am Flughafen bekam ich zufällig mit, wie sich eine Mutter und ihre Tochter voneinander verabschiedeten. Die beiden standen in der Nähe der Gepäckkontrolle und lagen sich in den Armen. Die Mutter sagte zu ihrer Tochter, ich liebe dich, ich wünsche dir genug. Sie entgegnete, Mutter, unser gemeinsames Leben war viel mehr als genug. Deine Liebe gab mir alles, was ich gebraucht habe. Ich wünsche dir auch genug, Mama. Die beiden drückten sich und gaben sich einen Kuss und dann ging die Tochter in Richtung Sicherheitskontrolle davon. Die Mutter blieb zurück. Ich konnte ihr ansehen, dass sie ihre Tränen nur mit Mühe zurückhalten konnte. Ich wagte es nicht, die Frau in diesem privaten Moment anzusprechen. Sie kam mir zuvor, indem sie mich fragte, haben Sie sich schon mal von jemandem verabschiedet und dabei gespürt, dass es für immer ist? Ja, sagte ich und fragte, entschuldigen Sie, aber warum ist das ein Abschied für immer? Ich bin alt, sagte sie, meine Tochter lebt viel zu weit entfernt, mit meiner Gesundheit steht es nicht zum Besten. Realistisch betrachtet wird sie wohl das nächste Mal zu meiner Beerdigung nach Hause kommen. Eben hörte ich sie zu ihrer Tochter sagen, ich wünsche dir genug, darf ich fragen, was das bedeutet? Sie hielt einen Augenblick inne und lächelte. Das ist ein Segenswunsch, der in unserer Familie seit Generationen weitergereicht wird. Wenn wir sagen, ich wünsche dir genug, dann heißt das, dass wir dem anderen ein Leben voller guter Dinge wünschen, die ihn begleiten mögen. Dann sah sie mir in die Augen und sagte den Segensspruch auf. Ich wünsche dir genug Sonnenschein, damit du aufrecht durchs Leben gehen kannst. Ich wünsche dir genug Regen, damit du die Sonne mehr zu schätzen weißt. Ich wünsche dir genug Fröhlichkeit, damit du den Mut nicht sinken lässt. Ich wünsche dir genug Leid, damit auch die kleinsten Freuden in deinem Leben größer erscheinen. Ich wünsche dir genug Gewinn, damit du deine Bedürfnisse mehr als gestillt bekommst. Ich wünsche dir genug Verlust, damit du dankbar bist für das, was du besitzt. Ich wünsche dir genug Willkommensgrüße, damit du den letzten Abschied überstehst. Dann ging sie fort. Ist das eine schöne Geschichte? Und das liebe ich übrigens so an diesem Podcast, dass ich die Zeit dazu habe, euch diese Geschichte vorzulesen, die mich auf die Idee für Post von Martina an dieses Wort genug gebracht hat. Also, ich wünsche euch genug und jetzt habe ich Post von Martina für euch. Liebes Genug. Du bist ein Wort, das wir viel zu oft ignorieren. Bei manchen Menschen kommst du erst gar nicht im Sprachschatz vor. Dabei bist du so wichtig, so unersetzlich und auch so gesund für die Seele und manchmal auch für den Körper. Eigentlich könnte man sagen, dass du vom Aussterben bedroht bist. Das liegt an vielem. Manchmal an der Arbeit, manchmal an Freunden, die uns aussaugen, wie an einem Strohhalm mit lebensrettendem Wasser. Es liegt an Lifestyle, an Social Media, an der ständigen Optimierung. Warum fällt es uns so schwer, einfach mal zu sagen, es ist genug, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr? Dann, wenn der Chef mit einem wichtigen Sonderauftrag kommt, dann, wenn die Kinder sich einen ganz besonderen Kuchen wünschen, für den man dann 4 Stunden in der Küche steht, dann, wenn die Freundin dringend über Beziehungsprobleme telefonieren muss und man eigentlich in die Badewanne wollte. Oder anders gefragt, was muss passieren, bis wir verstehen, dass du, dieses kleine Wort mit den 5 Buchstaben, so wichtig für uns selbst bist? Warum geht's uns nicht leicht über die Lippen oder auch in unsere Gedanken? Wir haben genug im Kühlschrank, um satt zu werden. Wir haben genug Liebe, um glücklich zu sein. Genug PS im Auto, genug Klamotten im Schrank. Eigentlich haben wir von allem genug. Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Ich schicke euch von allem genug und dir, liebes Genug, schicke ich die liebsten Grüße, deine Martina. Die Promi-Welt war diese Woche voll von Luke Mockridge und ich möchte dem eigentlich gar keine Bühne geben, weil ich finde, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass der Typ sich absolut im Ton vergriffen hat, dass man darüber keine Witze macht. Und ich finde, gerade wenn man sich die Paralympics in Paris angeguckt hat, dann ist es unfassbar, was die Leute da leisten. Und ich finde, da darfst du auch noch nicht mal atmen, um einen Witz drüber zu machen. Finde ich ganz, ganz schlimm. Ich mag den aber, wenn ich ganz ehrlich bin, sowieso nicht. Der hat schon diverse Male irgendwie komische Witze gerissen. Ich erinnere mich an irgendeine Sache im Fernsehgarten, die ich daneben fand. Und es ist nicht meine Art von Humor. Und ich hoffe, dass er jetzt mal langsam erwachsen wird und was daraus lernt und seine Konsequenzen daraus zieht. Aber es gab noch viel mehr als Luke Mockridge in der Promi-Welt diese Woche. Thomas Gottschalk hat ja letzte Woche im ganz privaten Kreis seine Carina geheiratet und unter den Gästen war auch sein alter Freund Mike Krüger. Mensch, Leute, das ist so lange her. Thomas und Mike in die Supernasen. Ich war nie so ganz meins, aber ich habe es natürlich mitgekriegt damals und wenn ich mir überlege, wollen wir nicht drüber reden, ist echt schon lange her. Jedenfalls hat Mike seinem Freund zur Hochzeit ein Lied geschenkt. Ich bring dich nach Haus, heißt das. Und das ist gar nicht klamaukig, sondern ziemlich ernst. Und er hat es extra für Thomas und Carina komponiert und auf der Hochzeit gesungen. Und Gottschalk hatte Tränen in den Augen und sagte, dass er lange nicht mehr so gerührt war. Ein sehr emotionaler Moment. Ich hab's den beiden gegönnt. Es gibt ja so Familien, in denen scheint das Glück kein Dauergast zu sein. Diese Woche habe ich von Thorsten Höllerich gelesen. Das ist der Sohn von Roy Black. Höllerich kämpft gerade in einer Entzugsklinik gegen seine Alkoholsucht. Seit Jahren schon versucht er dagegen anzukommen. Sein Vater Roy Black starb an den Folgen von Alkoholmissbrauch und seine Mutter Silke nahm 2002 eine tödliche Dosis Schlaftabletten. Thorsten schien trotz allem sein Glück gefunden zu haben und war trocken bis zum letzten Sommer. Da verlor seine Frau im 4. Schwangerschaftsmonat ihr 2. Kind. Die Trauer ließ ihn rückfällig werden. Er kämpft. Ich drücke ihm die Daumen. Es sind diese Woche irgendwie schwierige Nachrichten aus der Promi-Welt. Auch von Carmen Geiss kam besorgniserregende News. Die muss nämlich gerade komplett ihr Leben umkrempeln und hat dem Alkohol abgeschworen. Der Grund ist eine entzündete Bauchspeicheldrüse, die ihr viel Schmerzen bereitet hat und die man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Deshalb will sie sich jetzt sehr gesund ernähren und nichts Alkoholisches mehr trinken. Gute Besserung, liebe Carmen. Der Fernsehtipp der Woche ist ein klassischer Spionage-Thriller und da geht es um Celia und Henry, die haben sich vor 8 Jahren das letzte Mal gesehen. Damals haben sich die CIA-Agenten während eines Einsatzes bei einer Flugzeugentführung in Wien kennen und lieben gelernt, aber die Mission endete im Desaster. Danach trennten sich die Wege des Liebespaares und während Celia den Dienst bei der CIA quittierte und ein neues Leben begann, blieb Henry im Dienst des Secret Service und nachdem bekannt wurde, dass ein Maulwurf in den eigenen Reihen seinerzeit in Österreich Informationen an die Entführer weitergegeben hat, wird Henry auf den Fall angesetzt. Er reist nach Kalifornien, wo er seiner früheren Geliebten in einem kaum besuchten Restaurant erneut gegenüber sitzt und nicht nur die gescheiterte Mission, sondern auch das Ende ihrer Beziehung Revue passieren lässt. Und schon bald stellt sich raus, dass Celia mehr weiß, als sie zugibt. Das ist richtig, richtig gut, ein richtig guter Film, also so mit raffinierten Wendungen, mit einer coolen Story, mit tollen Schauspielern und wirklich was zum Abspannen und Genießen. Der Anruf heißt er. Er ist mit Chris Pine und ich kann ihn euch nur empfehlen, der kommt am Dienstag um 22.30 Uhr, finde ich extrem leider spät, aber solltet ihr vielleicht euch aufnehmen oder in der Mediathek noch angucken. Laufen tut er auf Tele 5, aber er ist auch in mehreren Mediatheken zu finden. Mein Gast der Woche ist Lisa Ortgies, Fernsehjournalistin. Sie moderiert seit 20 Jahren Frau TV im WDR. Und wenn ich sie im Fernsehen sehe, denke ich immer, wow, die Frau hat Power. Hat sie auch. Aber sie stellte fest, dass wir in unseren Middle-Agern, also in den Jahren irgendwo zwischen 40 und 60, nicht mehr ganz so belastbar sind wie früher. Dazu hat sie ein wunderbares Buch geschrieben. Herzlich willkommen in der Martina Straten-Show, liebe Lisa Ortgies.
Hallo, ich freue mich. Dankeschön.
Wir sagen du zueinander, weil wir haben festgestellt, wir sind komplett im gleichen Alter und ich finde es immer doof, zu Leuten,
beide Middle-Ager, genau.
Genau, zu Leuten, die gleich alt sind wie ich, sie zu sagen. Jetzt habe ich beim Lesen Ihres Buches festgestellt, dass uns auch die gleichen Sachen beschäftigen. Ganz anders als bei meinem Mann und mir zum Beispiel. Ich habe den Eindruck, wir Frauen altern ein bisschen anders als die Männer. Hast du den Eindruck auch, Lisa?
Männer zweifeln da nicht besonders an sich, wenn sie in so eine Lage kommen, obwohl der Druck steigt, dass sie sich körperlich verändern. Das ist so meine Beobachtung. Die stehen morgens vorm Spiegel und sagen, tschakka, so kann ich losgehen. Sieht gut aus. Mhm. Und eine Frau, die morgens den Tag am Spiegel beginnt, das ist so eine Frage der Stimmung, wie das Urteil ausfällt. Und wenn sie sich dann ins Auto setzt und, sage ich mal, ein Beispiel wie Hamburg an der 15. Ampel vorbeikommt und da das so und so viele Plakat sieht, wo gefotoshoppte junge Körper für Tiefkühlpizza oder Eis werben oder so, dann findet immer so ein unbewusster Vergleich statt. Ich habe das irgendwann festgestellt, dass man das selber gar nicht merkt.
Ja.
Und dass man so irgendwie so ein Selbstbild hat als Frau, dass man in gewissen Ansprüchen genügen muss und deshalb auch dauernd nach Vergleichen sucht. Und ich habe mich immer gefragt, warum bin ich da so schlecht drauf nach so einer Autofahrt oder nach dem Blättern in Zeitschriften? Und mein erster Gedanke war dann, warum tun wir das? Und warum hören wir nicht einfach auf damit?
Was mich aufregt, ist, dass wir Frauen im Alter auch kaum Vorbilder haben. Also Frauen in unserem Alter im Fernsehen sind meistens gebotoxt, geliftet und so dünn, dass mir Angst und Bange wird. Und das Schlimmste ist, wir sprechen auch ständig darüber, über Wackelarme, Problemzone, Fitnessstudios, Wimpernlifting, habe ich neulich entdeckt, gibt es.
Sehr schön.
Konnte ich nicht. Kannte ich auch nicht.
Nee, das Letzte, was ich dazu geschenkt bekommen habe, man bekommt ja Gutscheine geschenkt, je älter man wird. Ich habe schon teilweise überlegt, ob ich den Leuten die Freundschaft kündige oder so. Oder ich habe gesagt, so wie ich bin, kann ich offensichtlich nicht bleiben. Wo kommen die ganzen Gutscheine her? Also das Letzte, was ich in der Liga geschenkt bekommen habe, war ein Gutschein für Gesichtsyoga.
Ach.
Gegen das Verschwimmen der Kinnkonturen.
Super.
Seitdem erwische ich mich dabei, dass ich da ständig hinfasse und denke, hoffentlich schwimmt da nichts weg. Aber also wenn man, ich habe das mir mal angeschaut, wenn man sich das anschaut, kriegt man so einen Lachkrampf, dass die Gesichtsmuskulatur auf jeden Fall gestrafft wird.
Also, siehst du?
Ist halt ein schöner Effekt. Ja, wir sind sehr empfänglich für Verbesserungsmaßnahmen, weil wir uns irgendwie einreden lassen, wir seien so ein, sozusagen so ein Defizit auf zwei Beinen oder so ein Provisorium. Dabei ist das einfach ein Zustand, der sich verändert, aber es ist ein Zustand und kein Provisorium und kein Mangelzustand. Wenn ich ständig an mir runtergucke und versuche, etwas zu finden oder mich mit dem 30-jährigen Ich, meinem eigenen 30-jährigen Ich zu vergleichen, dann schneide ich natürlich immer schlechter ab. Wenn ich mich mit Jüngeren vergleiche, schneide ich immer schlechter ab. Die Vorbilder fehlen tatsächlich, weil sie teilweise aber auch verschwinden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde Susan Sarandon und Gina Davis,
ich liebe
die ganzen
sie.
Helden
ja, ja.
unserer Kinosozialisation sozusagen, die verschwinden. Es gibt einfach keine starken Rollen für die.
Julianne Moore taucht noch oft auf, finde ich.
Die noch, richtig, aber ja. dann auch in mit psychischen Krankheiten oder als Hexe von Eastwick oder ich weiß nicht, wo die, also oder sie sterben an Krebs irgendwie nach 10 Minuten im Film. Ehrlich gesagt, schwierig. Während Harrison Ford mit 77 allen Ernstes nochmal so ein Angebot für ein Revival für Indiana Jones bekommt. Also es wird nicht geglaubt, dass Frauen das können sollen, es wird ihnen nicht zugedacht. Und Rollenzuschreibungen haben einen großen Einfluss.
Lisa, beim Schreiben des Buches gab es plötzlich einen Einschnitt in deinem Leben, und zwar einen heftigen. Du warst mit deiner Familie in New York und hast Herzprobleme bekommen. Was ist da passiert?
Ja, ich hatte einen sogenannten Herzkrampf. Das fühlt sich genauso an wie ein Herzinfarkt. Beziehungsweise hat dieselben Symptome und hat auch dieselbe Bedrohlichkeit. Also man kann daran sterben. Entsteht oft durch lang andauernden Stress, aber in der Literatur eher durch einschneidende Erlebnisse, durch Verlust eines Partners, Kindes, durch einen Unfall etc. Das traf bei mir eigentlich alles gar nicht zu. Aber es ging erstmal damit los, dass wir ja dort unterwegs waren, 40 Grad in New York, und ich habe schon gedacht, puh, okay, und dann muss es natürlich noch das und das Restaurant abends sein in Soho oder keine Ahnung, also den Stress, den man sich so macht. Und ich dachte noch auf dem Rückweg, komisch, dass einem davon übel wird jetzt oder kurzatmig, ist schon seltsam, und bis ich im Hotel war, habe ich kaum noch Luft bekommen und hatte auch die typischen Symptome mit großen Schmerzen und Brennen in der Brust und Ausstrahlen in den linken Arm, und ich weiß noch, dass mein Mann das gegoogelt hat und dann meinte, du, hör mal, hier steht Herzinfarkt. Und ich habe noch Quatsch gesagt. Und mehr konnte ich auch kaum sagen, weil ich dann wirklich keine Luft mehr hatte. Und dann war auch so ein Moment da, wo ich dachte, das war's jetzt, ich sterbe jetzt. Und ich habe noch gedacht, hoffentlich wachen die Kinder nicht auf. Ich war inzwischen eingeschlafen. Also das war ein ziemlich einschneidendes Erlebnis. Ich habe aber dann auch nicht so richtig draus gelernt. Das muss ich gleich dazu sagen, weil es mich 10 Monate später nochmal erwischt hat. Aber dann wirklich mit einem Herzinfarkt. Also ich habe so Läuse und Flöhe, sagt der Kardiologe.
Das hat nichts miteinander zu tun.
Das hat eigentlich nichts miteinander zu tun, außer dass man offensichtlich so eine Sollbruchstelle hat. Also so eine Empfindsamkeit oder ein Stress, der vor allen Dingen aufs Herz geht. Oder eine Belastung, die vor allen Dingen aufs Herz geht.
Du hast dann angefangen, dein Leben aufzuräumen, also umzuorganisieren. Wie geht's dir denn heute? Kommst du damit klar? Weil wenn mir jetzt einer sagen würde, oh, Sie müssen jetzt mal ein bisschen langsamer, ich wüsste gar nicht, wie.
Ja, genau, muss man erstmal gucken, wo kann man, ne? Wo ist irgendwie, wo soll man da ansetzen? Also das war auch ein Prozess und ist noch ein Prozess, weil beim ersten Mal habe ich noch gedacht, okay, gut, ja, also das habe ich so als Projekt genommen, jetzt ist das passiert und jetzt gehe ich da so und so ran und organisiere das und delegiere und mach und tu und so. Und ich habe dann Projekte umgeschichtet und abgegeben und Zeit freigeschaufelt oder auch nicht und so. Ich habe das gemanagt und das war die falsche Haltung gegenüber so einem Ereignis. Ich habe das nicht wirklich in mich reinsacken lassen, habe das nicht wirklich kapiert, was da passiert war, und bin nicht wirklich emotional damit umgegangen. Also was ich gelernt habe daraus, als es das zweite Mal passiert war, und zwar der Infarkt und dann wirklich endgültig gelernt habe, ist, dass diese Verletzlichkeit, dass man diese Verletzlichkeit annehmen muss. Dass man so eine Sollbruchstelle hat und dünnhäutig ist und dass man etwas hat, was reagiert auf Belastungen. Diese Verletzlichkeit macht aus meiner Sicht mich zumindest eher vollständiger. Und ich erkenne sie jetzt auch bei anderen Leuten und kann da andocken. Also ich erlebe eigentlich Verletzlichkeit jetzt oder Schwäche als etwas Schönes an Menschen. Und ich glaube, das habe ich vorher anders betrachtet.
Das hast du jetzt echt schön gesagt. Was man mal in sich reinsacken lassen sollte, in der ganzen Perfektheit dieser Welt,
genau,
dass Verletzlichkeit etwas Schönes sein kann, weil es Empfindsamkeit zeigt eigentlich. Ne?
Es bringt auch, Empfindsamkeit, es ist eine andere Lebensqualität, die Wahrnehmung ist eine andere. Ich nehme mich viel besser und klarer wahr. Und kann deshalb auch andere viel besser und klarer wahrnehmen. Ich glaube, ich bin mitfühlender geworden. Ich bin in der Qualität des Kontaktes besser geworden. Ich bin tiefer geworden.
Du hast diese sehr private Geschichte in das Buch eingefügt. Hat das dein, ich sag mal, Altern verändert, deinen Weg verändert?
Also davor war das der Angang ans Buch vor allen Dingen ein humorvoller und selbstironischer und ich habe einfach Anekdoten und Geschichten über die Middle-Ager und ihr seltsames Verhalten gesammelt. Die sind auch nach wie vor da drin. War sowieso in der Planung etwas dazu zu machen, dass in unserem Alter einfach die Einschläge näher kommen, dass sich so eine Sollbruchstelle entwickelt, dass man eine Empfindsamkeit, irgendeine Krankheit, irgendwas Chronisches oft irgendwie einem ein Bein stellt. Das ist so typisch für uns, weil sich irgendwie die Belastbarkeit so erhöht hat, dass es irgendwann mal irgendwas nachgibt, ja, weil man über Jahrzehnte weggeschafft, organisiert, gemacht, getan hat. Wir sind ja eine der fleißigsten Generationen. Ja. Also bei uns ist die Leistungsbereitschaft ja unglaublich hoch, ne? Also bis zu einem Grad der Anpassung, die einem auch wirklich nicht gut tut und bis zu einem Grad, wo wir uns selbst auch gar nicht mehr spüren. Und viele fangen dann an, denken, ja, jetzt muss ich nochmal was ändern oder ich muss was für meinen Körper tun. Und das endet, was ich auch beobachte, oft eher in so einer Art Selbstoptimierung, wo man auch nicht in sich drin ist oder sich wahrnimmt, sondern die Leute legen Geräte an und so weiter und messen ihren Körperfettanteil oder was sie beim Joggen verbrennen, in zu welcher. Das ist ja kein bei sich sein, sondern es ist seinen Körper zum Objekt machen und den beobachten. Das ist so ein Gemengelage, um es mal so zwei Beispiele genannt zu haben, das wahnsinnig ungesund ist. Hohe Leistungsbereitschaft und Selbstoptimierung. Ich habe gemerkt, das soll sowieso ins Buch einfließen, dass es mich dann selbst erwischt.
War nicht
auf
geplant.
So eine Art und Weise. Hätte ich nie für möglich gehalten. Ich hatte aber schon das Gefühl, oh weia, das läuft hier schon eine lange Zeit. Ich hatte eine kleine Firma gegründet etc. Es kamen wieder 4, 5 Projekte auf einmal und ich hatte schon das Gefühl, das läuft hier zu schnell und zu viel. Und du hast es nicht mehr richtig unter Kontrolle. Das beherrscht dich gerade hier. Und irgendwas wird passieren. Das hat man ja manchmal so ein Gefühl im Nacken. Das hat schon vorher so eine, wie eine Wolke über mir geschwebt. Und ich hätte allerdings nie damit gerechnet, dass es mich so erwischt mit was Lebensbedrohlichem. Und ganz bestimmt nicht, dass es mein Herz erwischt. Das hatte ich vorher nie wahrgenommen. Auch nicht als mögliche Stelle, verletzliche Stelle, überhaupt nicht.
Wie sind deine Familie damit umgegangen? Also du hast ja haben die sich ja wahrscheinlich große Sorgen gemacht in der akuten Zeit. Und B, hast du ja dann auch was geändert?
Ich glaube, die haben mehr von mir, weil ich ein Fall mal nach dem zweiten Ereignis da gelernt habe, dass man eine gewisse Verletzlichkeit und Schwäche zulassen muss, dass es zum Leben gehört und dass es einen eigentlich vervollständigt. Und ich bin viel konzentrierter in den Momenten und versuche da zu sein, wo ich gerade bin. Das hört sich banal an, das ist gar nicht so einfach, weil man eigentlich immer ein Auge auf dem Schirm hat, auf Smartphone, auf andere Dinge, auf die Wäsche, auf Gedanken an Finanzen, sonst was. Eigentlich spinnen da 15 Sachen gleichzeitig im Kopf rum.
Das ist was.
Und das heißt, man hört immer mit halbem Hirn nur zu. Wenn einem irgendwas erzählt, einer was erzählt und erst recht bei Kindern ist man mit halbem Hirn dabei.
Aber das ist was, was ich ganz, ganz schrecklich finde. Also ich weiß nicht, wie oft ich Diskussionen mit meinem Mann habe, dass ich sage, können wir diese blöden Smartphones bitte ab 18 Uhr irgendwo hinlegen, wo wir nicht ständig das Gefühl haben, wir müssen jetzt noch in die App oder wir müssen mal gucken, was kommt hier noch im Fernsehen.
Sie verhindern auch Kommunikation und sie verhindern Kontakt. Und das, was gegen Stress das beste Mittel gegen Stress, um runterzukommen, ist Kontakt und Austausch und lieber mal abends auf dem Sofa kuscheln sozusagen, statt jetzt irgendwie die dritte WhatsApp zu checken, Nachricht zu checken. Das ist ja eigentlich eine Binse und trotzdem fällt es unserer Generation viel schwerer, als der anderen das umzusetzen. Das ist auch eine Beobachtung. Wir schimpfen immer auf Teenager und ich habe bei den Recherchen zu diesem Buch festgestellt, wir sind viel schlimmer. Also wir haben damit angefangen. Wir waren immer die Vorreiter bei allem, was an technischen und digitalen Neuerungen kam und haben das viel mehr internalisiert als die Jungen. Wir waren die Vorbilder für die Kinder, die jetzt mit den Dingern rumlaufen.
Richtig.
Das muss man sich klar machen. Und da müssen wir uns an die eigene Nase fassen. Und wir können jetzt vielleicht nochmal steuer rumreiten.
Lisa, ich finde ja, unsere Generation tut sich extrem schwer mit dem Älterwerden. Irgendwie können wir schlecht Nein sagen. Wir können auch schlecht zugeben, wenn uns was über den Kopf wächst. Das stelle ich nicht nur bei mir fest, sondern auch bei anderen, gerade bei Frauen in meinem Alter. Woher kommt das? Was glaubst du?
Ja, diese Generation ist, das ist meine Beobachtung bei diesem Sammeln der Anekdoten gewesen, unglaublich bereit, immer ganz vorne weit weg zu marschieren. Also nie eigentlich da anzukommen in dem Jahrzehnt oder in dem Lebensalter, wo sie gerade sind.
Also ja, ich sag nur, 50 ist die neue 30, weißt du?
Ja, das ist natürlich Schwachsinn. Also
ja.
Und das hört sich erstmal gut an, aber es ist eigentlich auch nur wieder ein wahnsinniger Leistungsdruck, den wir sowieso schon unglaublich verinnerlicht haben. Wir sind ja so in diesen 80er, 80er, 90er mit den ersten Finanzblasen, die dann gewachsen sind, einem Riesen einer Weltwirtschaft, einer Globalisierung, die explodiert. Und das sind alles Dinge, die unsicher machen. Digitaler Wandel macht unsicher. Mhm. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes macht unsicher. Es gibt kaum noch unbefristete Verträge, solche Sachen. Und der Versuch, das unter die Kontrolle zu bringen, was sich nicht unter Kontrolle bringen lässt und bei dieser Entwicklung mitzuhalten, führt dazu, dass viele von uns ihren eigenen Körper oder ihr eigenes Leben versuchen zu optimieren. Und vor allen Dingen mit einem unglaublich hohen Anpassungsdruck alles mitzumachen, was da an neuen Entwicklungen ist. Und wir haben vor allen Dingen eine Riesenwende mitgemacht. Wir sind alle mit Telefon, mit Wählscheiben aufgewachsen. Ja. Was danach kam, ähnelt einer kopernikanischen Wende. Das haben wir locker genommen. Also wenn es eine flexible Generation gibt, dann unsere. Wir sind sehr leistungsbereit über ein gesundes Maß hinaus.
Liebe Lisa, ich danke dir ganz herzlich für dieses tolle Gespräch.
Ich habe zu danken.
Das war's schon für mich. Es hat mir total viel Spaß gemacht mit euch in dieser halben Stunde hier. Und ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Du kannst die Zukunft verändern mit dem, was du heute tust. Und diesen Spruch finde ich wirklich genial. Und der ist gar nicht mal so, dass man jetzt sagen müsste, er ist etwas, was so ganz global gilt, sondern es ist vor allen Dingen ein Spruch, von dem ich denke, dass er für jeden von uns wirklich gilt. Das, was du heute tust, das kann dein Morgen verändern. Das kann ein Brief sein, das kann ein Telefonat sein, das kann ein Gespräch mit einem lieben Menschen sein, das kann eine Entscheidung im Job sein, das kann eine Entscheidung für eine Partnerschaft oder gegen eine Partnerschaft sein, das kann eine Entscheidung für ein Kind sein. All das, was wir jetzt tun, das kann auch was ganz Kleines sein, das kann sein, dass ich sage, boah, heute Abend esse ich nur noch Quark, weil ab morgen möchte ich ein paar Kilo verlieren. Oder ich mache jetzt noch ein bisschen Sport, weil das möchte ich jetzt gerne in mein Programm einbringen. Oder ich lese jetzt einfach ein gutes Buch und nehme mir jeden Abend vor, mindestens 20 Seiten zu lesen. All das verändert uns und ich finde den Spruch genial. Ich wünsche euch, dass ihr gute Veränderungen in eurem Leben habt. Und ich wünsche mir, dass wir uns nächste Woche wiederhören im Podcast der Martina Straten Show. Und bis dahin passt ihr bitte gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.